Ein weitgehend friedlicher Start ins neue Jahr. Was heißt das konkret? Der Appell gegen Gewalt für Respekt. Was hat er gebracht? Wie steht es überhaupt um das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte hier vor Ort? Und wie ist das Jahr 2025 ganz allgemein für die heimischen Blaulichtorganisationen gelaufen? Welche Themen haben Verantwortliche und Einsatzkräfte beschäftigt und tun das vielleicht auch weiterhin?
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Zum Auftakt 2026, diesmal wieder in kompletter Runde. Und das heißt für die Polizeiinspektion Pressesprecherin Stefanie Ockenfeld, für die Feuerwehr Kreisbrandmeister Kai Leinemann, Michael Bretzing, Kreisbereitschaftsleiter und stellvertretender Leiter Rettungsdienst im DRK-Kreisverband und für das THW Tobias Tasler, Ortsbeauftragter hier in Hameln. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 43. Folge vom Blaulicht im Weserbergland. Als wir vor 2 Jahren hier an den Start gegangen sind, da war ja einiges los. Da gab es zum Jahreswechsel das Hochwasser, da wart ihr mehr oder weniger alle beschäftigt. An Silvesterausschreitungen, insbesondere am Hamelner Bahnhof, da war es in erster Linie die Polizei. Jetzt mit Blick auf den letzten Jahreswechsel, im Weserpegel war diesmal kein Thema. Was die Silvesterfeiern angeht, wie ist der Jahreswechsel für euch, für eure Einsatzkräfte da so gelaufen? Ich fange mal mit der Polizei an. Die Polizeidienststellen, die haben zumindest am Neujahrsmorgen und am Tag danach auch noch von einem überwiegend friedlichen Jahreswechsel geredet. Überwiegend friedlich, was heißt das dann unterm Strich?
Ja, das stimmt. Also es gab hauptsächlich Brände, vereinzelt ein paar Ruhestörungen oder auch Streitigkeiten. Wir hatten auch mal einen Verstoß im Umgang mit Feuerwerkskörpern, aber es war wirklich überwiegend friedlich. Und ja, wir waren Silvester natürlich auch mit verstärkten Kräften im Einsatz, haben frühzeitig schon Einsatzkonzepte geschrieben und besprochen. Und da sind wir ganz glücklich, dass es dann doch so ruhig verlaufen ist.
Also aus Sicht der Polizei, friedlicher Jahreswechsel. Auf der anderen Seite gab es immerhin 26 Brandeinsätze laut Leitstelle, alle durch Pyrotechnik ausgelöst. Also Feuerwehr war trotzdem gut eingebunden, Kai.
Ja, das ist richtig, weil friedlich heißt ja bei uns nicht immer ruhig, weil Brände natürlich auch ohne Krawall entstehen. Und wie du schon gesagt hast, wir hatten zwar eine ruhige Nacht, was das größere Einsatzgeschehen angeht, aber es waren viele kleine Sachen, die uns halt auf Trab gehalten haben.
Und eben alles durch Pyrotechnik ausgelöst. Was denkst du da so?
Naja, ich sag mal, Alkohol tut sein Nötiges dazu. Und was mich immer nur wundert ist, ich sag mal, wenn ich an diese Batterien denke, die es ja heutzutage gibt, ob ich dann wirklich die so alleine lassen muss, dass dann ein Dritter sich darum kümmert, die dann letztendlich abzulöschen. Das ist für mich immer so eine Fragestellung. Also ich sag mal, gerade diese kleinen Brände kann man halt auch gut selber in den Griff kriegen, ja, wenn man sich halt um das kümmert, was man im Endeffekt vorher angesteckt hat.
Und eben dabei bleibt und rechtzeitig da ist. Im schlimmsten Fall geht es dann so aus, dass sich irgendjemand verletzt. Da sind wir dann beim Rettungsdienst. Das DRK war ja dieses Jahr auch wieder im Einsatz. 3 zusätzliche Rettungswagen habt ihr gestellt, ehrenamtlich besetzt. Wie war für euch Silvester, Michael?
Für die ehrenamtlichen Kräfte war es eines der ruhigsten Silvester, die wir jeweils erlebt haben. Es war total ruhig, rettungsdienstlich war es, würde ich sagen, ein ruhiges, normales Silvester. Natürlich gibt es immer wieder die ein oder andere Verletzung durch Feuerwerkskörper, die wir hatten. Aber es war jetzt nicht übermäßig viel und eines der ruhigen Silvester, unterm Strich eines der ruhigen Silvester, die wir jeweils erlebt haben.
Also keine größeren Verletzungen oder irgendwas, was da jetzt für eure Einsatzkräfte da angefallen ist?
Nee, also für unsere Einsatzkräfte war es eben einfach ruhig, auch wenn wir nochmal zurückblicken auf die Polizei, wo es um ruhige Silvester geht, wirklich, also keine Angriffe auf Einsatzkräfte, sowas gab es überhaupt gar nicht. Und die Verletzungsmuster, die wir zu versorgen hatten in der Silvesternacht, in der Nacht der Nächte, wie sie ja immer beschrieben wird, waren ganz normale, klassische, kleinere Verletzungen. Natürlich auch einige Verletzungen durch Feuerwerkskörper, aber eben auch nichts Lebensbedrohliches.
Umso besser, wenn es dieses Jahr so gelaufen ist, dieser Jahreswechsel. Tobias, wie sieht das aus mit dem THW? Ihr kommt ja so üblicherweise als zweite Welle, wird das immer genannt. Gibt es bei euch auch sowas wie eine Silvesterbereitschaft dann?
Das gibt es nicht hier, zumindest in Hameln nicht, weil es bisher auch noch nicht gefordert war, weil wir es ja doch immer relativ ruhig haben. Und wie du schon gesagt hattest, wir kommen ja meistens dann dazu, wenn es größer wird. Und wie Kai ja auch schon sagte, haben wir da dieses Jahr ja Glück gehabt. Im letzten Jahr gab es da 2, 3 Einsätze für uns als Fachberater, der natürlich wie das ganze Jahr über auch im Bereitschaftsdienst auch am Silvester, in der Silvesternacht zur Verfügung gestanden hätte.
Also Silvester ruhig zum Jahresauftakt, hattet ihr aber jetzt schon zumindest einen Einsatz, ein größerer Brand, nämlich in Erzen. Da wart ihr ja auch vor Ort.
Ja, genau. Das neue Jahr lief unseren Fachberater etwas engagierter an. Wir hatten jetzt bisher schon 4 bis 5 Einsätze gefahren, unter anderem den Brand in Erzen. Dann hatten wir noch ein Hausboot, was zu sinken droht im Hafen. Da war auch unser Fachberater vor Ort. Da auf der Linie ist im Moment etwas mehr los.
Also zu tun gibt es dann das ganze Jahr über doch immer. Dieses Jahr, Silvester, ihr hattet vorher alle miteinander einen gemeinsamen Appell der Blaulichtorganisation gegen Gewalt für Respekt. Hat es also aus eurer Sicht was gebracht, beziehungsweise welche Rolle spielt das Thema denn für euch? Ich fange mal umgekehrt an, Tobias, ist das bei euch ein Thema?
Ja, also wenn wir draußen sind, kann es uns natürlich auch treffen. Wir haben da Gott sei Dank hier mit den Hamelner Kollegen wenig Potenzial gehabt, also dass da bisher was passiert ist, Gott sei Dank. Man hört aber auch von den Kameraden, gerade aus den Großstädten, dass es da natürlich auch Übergriffe gegen das THW gibt.
Und bei dir, Michael, du hast gerade gesagt, Silvester war es ruhig das Jahr über. Ist das im Rettungsdienst oder in den Bereitschaften ein Thema?
Die körperlichen Auseinandersetzungen, die haben wir hier nicht, also zumindest nicht in dem Maßen. Was zunimmt, sind die psychischen Auswirkungen auf unsere Kolleginnen und Kollegen, in erster Linie auch im Rettungsdienst, durch Beschimpfungen, durch Aussagen, die getroffen werden. Das ist so die psychische Gewalt, die da ausgelöst wird. Im ehrenamtlichen Bereich kommt es zu den gleichen Situationen, bloß eben bei größeren Veranstaltungen. Und da kommt es dann eben konzentriert und gehäuft mal zu Beschimpfungen. Aber wir hatten auch im letzten Jahr keine körperlichen Auseinandersetzungen, Gott sei Dank.
Hoffen wir, dass das dieses Jahr auch so bleibt. Kai, für die Feuerwehr.
Ich kann mich also nur anschließen und ich hatte mal geguckt, landesweit haben wir, oder niedersachsenweit, 31 Angriffe registriert. Das sind auch 10 weniger als im Vorjahr. Und wir hatten hier vor Ort, also mir ist nichts bekannt geworden. Und trotzdem stehen wir als BOS geschlossen zusammen und wir erwarten halt, dass Einsätze nicht behindert oder eskaliert werden.
Feuerwehr, THW, DRK, da scheint es zumindest hier vor Ort einigermaßen zu laufen, obwohl es natürlich durchaus ein Thema ist, dann auch landes- oder bundesweit. Bei euch bei der Polizei kommt es, glaube ich, häufiger vor. Da kriegen wir ja auch immer wieder mal hauptberuflich, wenn ich unterwegs bin, Meldungen.
Ja, Gewalt gegen Einsatzkräfte bei der Polizei, das ist auf jeden Fall ein Thema. Du sagtest ja eben schon, wir haben darauf vor Silvester nochmal aufmerksam gemacht, auch über Social-Media-Kampagnen. Das kam online auch bei vielen gut an. Man merkt, dass viele auch dankbar sind, dass alle von unseren Organisationen im Einsatz sind und helfen wollen. Nichtsdestotrotz gab es auch Silvester wieder verletzte Kollegen bei der Polizei im Land Niedersachsen gesamt. Wenngleich es bei uns glücklicherweise in der Inspektion dieses Jahr zum Jahreswechsel keinen verletzten Kollegen gab.
Und über das Jahr, wie hat es da so insgesamt ausgesehen?
Ich habe da jetzt noch keine Zahlen vorliegen, aber es kommt natürlich immer mal wieder vor, durch Widerstände, durch Beleidigungen oder Bedrohungen, dass Kollegen oder Kolleginnen auch Opfer von Gewalt werden.
Solche Appelle, Silvester scheint es ja funktioniert zu haben. Reichen die aus oder wie kann man da gemeinsam gegenwirken? Habt ihr da noch alle miteinander noch irgendwelche anderen Maßnahmen, Ideen, Vorhaben?
Also wir ermuntern unsere Kolleginnen und Kollegen, ein sehr niederschwelliges Anzeigeverhalten an den Tag zu legen, also bei der Polizei. Das für den Rettungsdienst gilt, aber auch für die ehrenamtlichen Bereitschaften, die ja im Prinzip diese ganzen Großveranstaltungen absichern. Und da kommt es eben auch dazu. Und dementsprechend weisen wir immer darauf hin und wirken auch auf die Kolleginnen und Kollegen ein, dass sie ein sehr niederschwelliges Anzeigeverhalten und Meldeverhalten eben an den Tag legen.
So machen wir es genauso. Wir stehen ja da im engen Kontakt auch oder Austausch mit der Polizei. Die haben uns halt auch das empfohlen oder dazu geraten, das so zu tun. Und oder das machen wir auch.
Hoffen wir, dass das dann auch entsprechend was bringt. Einsatzgeschehen, Schwerpunkte eurer Arbeit, wenn man das so grob im letzten Jahr sieht. Offizielle Statistiken gibt es jetzt zum Jahresbeginn vermutlich noch nicht, aber vielleicht mal so gefühlt. Gab es da irgendwelche Schwerpunkte, Besonderheiten, was euch, was eure jeweilige Organisation da in den letzten Monaten beschäftigt hat? Fangen wir mit der Polizei an. Offizielle Statistiken gibt es bei euch ja immer erst im Frühjahr. Vorher gibt es keine konkreten Zahlen, aber so von den reinen Fallzahlen mal abgesehen, welche Themen in Sachen Kriminalität oder Verkehr vielleicht standen da bei euch im Vordergrund?
Ja, es ist im Moment wirklich noch zu früh, über eine Verstärkung bei bestimmten Kriminalitätsphänomenen zu sprechen. Was natürlich immer ein Thema ist, ist Straftaten gegen ältere Menschen, ja beispielsweise durch Enkeltricks, Schockanrufe. Das ist ein ganz großes Thema, wo wir natürlich auch wahnsinnig viel Präventionsarbeit ja betreiben, weil da auch oftmals große Schäden entstehen können. Und wir versuchen natürlich so gut aufzuklären, dass da am besten niemand mehr, ja ich sag mal, drauf reinfällt, weil diese Anrufe mittlerweile so gut gemacht sind, dass es leider leicht ist, das zu glauben. Und wir motivieren immer dazu, wenn sowas passiert, sich nicht zu schämen und wirklich zu uns zu kommen und Anzeige zu erstatten, weil das Opfer, das kann da am wenigsten führen.
Also schämen muss man sich da nicht. Das wäre im Bereich Kriminalität ein Thema. Im Bereich Verkehr, gab es da auch irgendwelche Schwerpunkte?
Kann ich aktuell noch nichts zu sagen. Also die Zahlen, die werden jetzt demnächst kommen und unsere Verkehrsunfallstatistik, die wird ja dann im Frühjahr auch veröffentlicht werden.
Da warten wir dann also die Zahlen ab. Wobei ein Thema fällt mir schon ein, die E-Scooter haben euch sicherlich auch beschäftigt, so ohne jetzt erstmal auf Zahlen zu gucken.
Ja, E-Scooter ist natürlich ein Phänomen, was in den letzten Jahren auch zugenommen hat. Und auch in dem Bereich gibt es natürlich Unfälle. Da gibt es Fahren unter Einfluss von Drogen oder Alkohol. Das ist natürlich auch ein Thema, aber genauso wie im Verkehr mit Pkw und so weiter.
Zahlen werden dann also im Frühjahr kommen. Darüber hinaus Kooperationen, Aufklärungsarbeit bis hin Personalgewinnung, also die Polizeiarbeit im Hintergrund, nenne ich es mal. Was ist da gelaufen?
Ja, wir haben natürlich, hatte ich eben schon erwähnt, unser Präventionsteam, was auch ja das ganze Jahr über unterwegs ist, in Schulen, in Kindergärten, bei Senioren und Vorträge hält oder auch aktive Workshops gestaltet, zum Beispiel in Bezug auf die Teilnahme im Straßenverkehr. Die sind also da sehr aktiv. Und ja, um auf die Personalgewinnung zu sprechen zu kommen, wie du sagtest, haben wir natürlich nicht nur die Personalgewinnung in Bezug auf Polizisten und Polizistinnen, sondern wir haben unterjährig auch immer Angebote für Tarifbeschäftigte, die ausgeschrieben werden. Und auch da kann man sich natürlich bei uns bewerben. Also man kann auch bei der Polizei arbeiten, ohne Polizist zu sein.
Also das wären so im Bereich Verwaltung, Haustechnik, solche Geschichtchen. Wo findet man solche Stellenangebote?
Ja, die findet man übers Internet. Da gibt es eine Homepage, da sind die Stellen alle eingestellt. Und die sind auch konkret dann für Hameln beispielsweise ausgeschrieben.
Also, wer da Interesse hat, kann sich da gerne mal schlau machen. Kommen wir zur Feuerwehr. Kai, das Einsatzaufkommen im letzten Jahr, so insgesamt Zahlen hast du vielleicht auch noch nicht konkrete oder liegen die doch schon bei euch vor? Eher ruhig oder viel zu tun? Wie würdest du es gefühlt sagen?
Ich habe tatsächlich schon Zahlen mit und im Jahr 2025 wurden insgesamt 4.092 Einsätze bei uns registriert und gegenüber 24 entspricht das einem Rückgang von rund 9,6, also rund 10%. Ganze 436 Einsätze, die da weniger registriert wurden. Und der Rückgang zeigt sich in allen erfassten Einsatzarten, also bei Brandeinsätzen von 2.385 auf 2.202. Und auch die technische Hilfe ging um 10% runter. Und meist ist es bei dem böswilligen oder blinden Alarm so, dass die stabil bleiben. Und das war auch in diesem Jahr so. Und die liegen bei rund 500 Einsätzen.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist immer noch eine ganze Menge, ja. Wenn man denkt, dass die Feuerwehren im Landkreis so zwischen 6 und 7 Einsätzen pro Tag halt bewältigen, ist das noch ausreichend.
Womit erklärst du aber insgesamt eigentlich den Rückgang? Kann man das an irgendwas festmachen?
Also es ist immer stark abhängig davon, was haben wir für ein Jahr, ne? Ist es ein trockener Sommer, ist es ein feuchter Sommer, so wie wir es jetzt hier hatten? Und auch wenn wir hier eine Einsatzschwankung um die 500 Einsätze haben, sind so 500 Einsätze durch, wie gesagt, einen trockenen Sommer, einen feuchten Herbst, Unwetter, Sturm und so weiter. Die sind mal schnell dazu oder abgegangen.
Aber insgesamt dann ein, in Anführungszeichen, eher ruhiges Jahr trotzdem für eure Feuerwehren.
So sieht's aus.
Hoffen wir, dass das diesmal auch wieder so bleibt. Es gibt aber eine ganze Menge auch bei euch im Hintergrund. Zum Beispiel, wenn es um die Strukturen bei der Feuerwehr geht. Da haben wir ja das Thema Fusionen. Im letzten Jahr ist das im Bereich Emmertal gewesen, dass da einige Ortswehren zusammengefasst wurden. Jetzt sind es in Hessisch-Oldendorf 4 Ortswehren, die zu einer Stützpunktfeuerwehr werden. Ist das so ein Trend bei euch im Moment?
Ja, das ist so. Fusionen sind ja kein Selbstzweck, sondern sie sollen die Einsatzfähigkeit auch langfristig sichern. Und wie du schon gesagt hast, wir hatten im letzten Jahr die Neugründung der Stützpunktfeuerwehr Emmer. Also hier sind die Feuerwehren Amelgatzen, Welse und Hemischenburg fusioniert in ein Feuerwehrhaus in Amelgatzen, was jetzt ja noch gebaut werden soll, zusammengegangen. Dann jetzt zum 1.1. hatten wir Hessisch-Oldendorf. wo die Stützpunkt Feuerwehr Sonnental gegründet wurde. Hier sind halt Heslingen, Friedrichsburg, Fuhlen und Rumbeck fusioniert. Aber wir haben außer der Fusion auch einen normalen Zusammenzug, will ich es mal nennen, wie wir es in Bad Pyrmont ja gesehen haben, wo die Feuerwehr Bad Pyrmont und Holzhausen in das gemeinsame Feuerwehrhaus am Gondelteich eingezogen sind.
Also einiges, was da so in Bewegung ist. Was bedeutet das immer so für die Aktiven und die Mitglieder? Auf der einen Seite ist klar, dass man eben einsatzfähig bleibt, sich zukunftssicher aufstellen. Aber da ist ja doch eine Menge Tradition dahinter, auch gerade für kleinere Ortschaften, so die eigene Feuerwehr zu haben.
Ja, das ist emotional, Identität und Tradition. Aber am Ende zählt, dass wir auch in 10 Jahren noch verlässlich ausrücken können. Und im besten Fall bedeutet das auch für die Mitglieder bessere Infrastruktur, klare Zuständigkeiten, mehr Schlagkraft und weniger jeder kämpft allein.
In diesem Sinne hoffen wir, dass das gut für alle läuft und alle sich zusammenfinden. Zum Jahreswechsel jetzt standen oder stehen eure ganzen Versammlungen an. Da wirst du wahrscheinlich auch diverse Termine haben. Unter anderem geht es da, habe ich so im Moment das Gefühl, auch sehr um die Neubesetzung von Posten, von Ämtern innerhalb der Feuerwehr. Einer, der mir einfällt, Kreisjugendwart, verabschiedet sich nach langer Zeit aus dem Amt. Wie schwierig ist das, personell sich da neu aufzustellen, da Ehrenamtliche zu finden für solche Posten?
Ja, wir suchen ja schon länger gerade den neuen Kreisjugendverbewahrt, denn ihr hattet es ja auch schon mal letztendlich mit publiziert. Und Ehrenamt gibt sich zum Mülltarif. Zeit, Familie und Job drücken heute immer mehr. Und wir müssen halt sehen, dass wir verlässliche Leute finden, die halt sich gerade um die Jugendorganisation kümmern, weil das ist das Gerüst für unsere aktiven Einsatzabteilungen.
Aber eben auch eine ziemlich zeitaufwendige Sache. Das ist jetzt ein Posten, der besetzt werden muss. Wie sieht es so mit den anderen Ämtern insgesamt aus?
Ähnlich. Also gerade was die Führungspositionen angeht, ist es immer schwieriger, da geeignete Leute zu finden, die auch letztendlich dann in der Lage sind, auch mal Zeiten einzurichten, die der Arbeitgeber dann an einer anderen Stelle wieder freigeben muss.
Was kann man da machen?
Ja, das Problem ist immer, dass, ich sag mal, gute Leute, die sind auch im Job gute Leute und die sind natürlich auch schwierig vom Arbeitgeber wegzubekommen. Also ein Patentrezept gibt es da nicht. Man muss immer wieder suchen, suchen, suchen und spiegelt sich auch darin wieder, dass, ich sag mal, früher war es so, dass ein Ortsbaumeister nicht nach einer Periode aufgehört hat, sondern 2, 3, 4 waren da also keine Seltenheit. Heute machen die eine und dann sagen die aber auch, okay, 6 Jahre reichen mir jetzt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder um andere Sachen oder mich um meine Familie kümmern.
Und es müssen natürlich in dem Fall dann auch Leute aus euren eigenen Reihen ja sein, denn ein Externer wird da die Ausbildung entsprechen oder das Wissen, die Erfahrung gar nicht haben.
Genau. Gerade bei den Führungsfunktionen sollte man natürlich eine gewisse Erfahrung haben und bevor man die übernehmen kann, sind auch entsprechende Voraussetzungen, die natürlich auch niedergeschrieben sind, erforderlich, wie zum Beispiel der Besuch entsprechender Lehrgänge, Fortbildungen und was das so angeht.
Also, wer sich da berufen fühlt, kann sich gerne melden.
Gerade was die Stelle des Kreisjugendwartes oder der Kreisjugendwartin angeht, also wie gesagt, da auch der Steckbrief, der bei euch schon mal veröffentlicht war, gerne nochmal reingucken. Und dann kann sich jeder oder jede gerne mal melden und auch keine Angst haben, sondern einfach mal ein Infogespräch führen. Also wir verhaften jeden, der sich da vielleicht mal interessiert für den Job.
Und ich kann mich daran erinnern, ich hatte Thomas Kurpgeweit, der es bisher gemacht hat, ja auch schon hier im Podcast. Der hat mir gesagt, das Amt hält jung, weil man so viel mit jungen Menschen zu tun hat.
Wenn er das sagt, dann wird das stimmen.
Das wäre ja vielleicht auch, auch ein Anreiz dann. Personelle Situation spielt natürlich auch in allen anderen Organisationen eine große Rolle. Michael, beim DRK, erstmal Einsatzschwerpunkte im letzten Jahr für eure Bereitschaften. Wo haben die bei euch gelegen?
Auch wir hatten ein ruhiges Jahr, ähnlich wie Karl das gerade schon gesagt hat. Wir hatten auch ein ruhiges Jahr. Es gab keine großen überregionalen Einsätze. Und von daher war es ruhig im Rettungsdienst. Natürlich gibt es die herausragenden, leider muss man sagen, immer wieder diese herausragenden Einsätze in einem Verlauf eines Jahres, auf die wir aber auch nicht näher eingehen müssen hier, weil sie leider immer wieder vorkommen. Aber auch sonst war es da ein ruhiges Rettungsdienstjahr. Im ehrenamtlichen Bereich, im Bereich des Katastrophenschutzes, war eine Tendenz deutlich zu spüren, nämlich die Absicherung von Veranstaltungen ist ein immer größer werdendes Thema bei uns. Wir haben deutlich mehr Veranstaltungsabsicherungen gefahren als in den Jahren zuvor. Das kommt natürlich nicht zuletzt aus der gesamtgeopolitischen Lage heraus und den Vorgaben, die gemacht werden. Und ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Wiedereinführung bzw. die Schulung im Bereich des Zivilschutzes, nicht nur Katastrophenschutz, sondern auch des Zivilschutzes. Ein Augenmerk auf das, was wir darauf gelegt haben, ist eben die Ausbildung, aber auch eben die Fortentwicklung bzw. Weiterentwicklung der Themen im Rahmen des Zivilschutzes zusätzlich zum Katastrophenschutz.
Thema Zivilschutz werden wir auch nochmal drauf kommen. Jetzt personell, habe ich gesagt, spielt natürlich für euch alle eine Rolle, dass ihr da gut aufgestellt seid. Ortsvereine sind ja die Basis für eure ehrenamtliche Arbeit letztlich auch, oder kann man das so nicht sagen? Weil da gibt es ja teils personelle Probleme, Auflösungen. Was bedeutet das für eure Bereitschaften? Oder betrifft euch das gar nicht so?
Also die Ortsvereine und die Bereitschaften sind zwei Strukturen innerhalb des Roten Kreuzes, ehrenamtliche Strukturen des Roten Kreuzes, die hier im Weserbergland getrennt voneinander zu betrachten sind. Wir haben die Ortsvereinsarbeit vor Ort, direkt in den Ortschaften, in den Gemeinden, in den Kommunen. Und wir haben die Bereitschaften, die doch nicht für die Kommunen zuständig sind, sondern durchaus für mehrere Kommunen und damit einen anderen Strang der ehrenamtlichen Arbeit abbilden. Und deswegen sind wir nicht unbedingt so davon betroffen, wie die Ortsvereine sich entwickeln oder nicht entwickeln, sondern wir sind da ein gesonderter Strang. Was allerdings klar zu sagen ist, auch wir haben Personalprobleme, beziehungsweise wir können mehr Ehrenamtliche gebrauchen, wie jede andere Struktur hier auch, ob es die Feuerwehr ist, das THW. Wir brauchen Ehrenamtliche weiterhin und jeder ist herzlich willkommen, auf jeden Fall.
Und ein Thema, das da natürlich auch mit reinspielt, der eigene Nachwuchs, die Jugendarbeit. Ich habe so in Erinnerung von der letzten Versammlung im Kreisverband, soll neu aufgestellt werden, ausgebaut werden?
Neu aufgestellt eher weniger, aber mit einem zusätzlichen Angebot eben versehen werden. Wir haben angefangen, Kinder- und Jugendbereitschaften zu installieren innerhalb des Kreisverbandsgebiets. Das sind eben die Jugendlichen, die Kinder, die gerne so den Blaulichtsektor bedienen möchten in ihrer Freizeit, die sind genau in diesen Kinder- und Jugendbereitschaften gut aufgehoben. Den sozialen Aspekt haben wir ja auch in unserer Jugendarbeit, nämlich über das Jugendrotkreuz. Da gibt es auch ja ein riesenbreites Angebot, was das Jugendrotkreuz da macht, aber dieser ganze Blaulichtsektor, der wird eben jetzt durch die Kinder- und Jugendbereitschaften abgedeckt.
Wie viel Nachwuchs habt ihr da so? Hast du da Zahlen?
Wir haben im Moment 3 Gruppen im Kreisverbandsgebiet. 3 weitere sind jetzt im Aufbau für dieses Jahr vorgesehen. Und alle Gruppen sind ungefähr mit 15 bis 20 Leuten bestückt.
Wie seid ihr da über das Kreisgebiet verteilt bis jetzt?
Relativ flächendeckend, dann hoffentlich im Ende des Jahres, zumindest im Hameln-Pyrmonter Teil. Im Holzminder Teil wird sich das noch entwickeln.
Das werden wir dann weiter verfolgen, wenn es da was Neues zu berichten gibt. Kommen wir zum THW. Tobias, der Ortsverband Hameln, wenn man das jetzt mit den anderen Organisationen sieht, seid ihr relativ klein, übersichtlich aufgestellt. Ist das organisatorisch manchmal auch von Vorteil, von den Strukturen her auch, dass es recht übersichtlich ist?
Also bei uns im Ortsverband auf jeden Fall. Ich habe ja nun auch Vergleiche mit anderen Ortsverbänden bundesweit letztendlich. Und das macht natürlich schon ganz viel aus, ob man da, 150 Leute auf dem Platz hat oder wie bei uns gute 50 bis 60. Das macht natürlich schon eine Menge aus. Man kann es dann doch ganz anders handeln. Und auch, was wir ja schon hatten, das Thema Führungskräfte ist natürlich auch bei uns ein Thema. Wenn man da gut aufgestellt ist, kann man sowas bewältigen. Aber auch da muss man die Leute finden, die Lust dazu haben, die Zeit dazu haben. Und ansonsten wird das, umso größer der Ortsverband ist, umso enger wird das natürlich, sowas dann zu handeln.
Also dann manchmal vom Vorteil, aber eben personell muss man eben auch mal ein bisschen gucken, nachwuchsmäßig. Als wir angefangen haben vor 2 Jahren, da habe ich immer eure Jugend besucht, euer Nachwuchs. Der war gut aufgestellt. Hat sich das so gehalten?
Ja, das hat sich tatsächlich so gehalten. Ich möchte sogar sagen, er ist gewachsen. Also wir haben aktuell 3 Jugendgruppen, also wir starten ja auch ab 6 Jahren und haben die dann altersmäßig etwas aufgeteilt und auch aufgrund des Zulaufes, also wir sind aktuell ziemlich voll. Das heißt, wir haben ungefähr 60 Kinder unter Feuer, wie wir immer so schön sagen. Das heißt, die also von uns in ihren Diensten bespaßt werden müssen und natürlich auch sollen. Die sind alle sehr engagiert, sind im letzten Jahr zu etlichen Zeltlagern gefahren, haben insgesamt ca. 1500 Stunden geleistet in ihrer Jugendarbeit. Aber auch da brauchen wir natürlich die Jugendbetreuer, die da auch sehr, sehr viel Zeit investieren. Bei der Feuerwehr haben wir es ja gehört, da mal eben einen Ersatz oder Nachwuchs zu finden, ist nicht einfach, weil der Kinder- und Jugendlichen-Sektor ist da natürlich doch nochmal ein bisschen was anderes wie der aktive Bereich.
Was bringt das dann, die Jugendlichen, bleiben die dann auch bei euch, wenn die halt älter werden, gehen die dann auch wirklich in den aktiven Dienst?
Das klappt bei uns Gott sei Dank sehr gut, weil wir auch sehr eng mit dem eigentlichen Aktiven den Jugenddienst gestalten, dass die Jugendlichen und die Aktiven sich also auch bei den Diensten oder überlappend natürlich sehen und auch schon mal kennenlernen können. Wir haben entsprechende Veranstaltungen zusammen, die wir dann wirklich im ganzen Ortsverband machen, also über die Jugend auch hinaus. Und wir haben jetzt aktuell in unserer Grundausbildung 8 Jugendliche, die also hochgerutscht sind und jetzt in den aktiven Dienst dann übergehen wollen.
In den aktiven Dienst, damit wären wir beim Einsatzgeschehen. Was das angeht, wie hat das im letzten Jahr bei euch ausgesehen?
Ja, das hat sich natürlich hier im Landkreis genauso dargestellt wie bei den anderen Kollegen. Es ist etwas ruhiger gewesen, auch keine großen überörtlichen Einsätze, die wir dieses Jahr oder letztes Jahr fahren konnten und durften. Hauptsächlich bei uns im Einsatz war der Fachberater natürlich, weil der automatisch bei der Feuerwehr ja mit alarmiert wird ab bestimmten Alarmierungsstufen. Da haben wir ja 28 Einsätze gefahren und für den technischen Zug bei uns sind 3 Einsätze noch bei rausgekommen, wo sie tätig waren. Von daher war es ein doch recht ruhiges Jahr für uns.
Eine Neuerung hat es im letzten Jahr gegeben, die, ich glaube, für alle Menschen hier eine ganz große Rolle spielen kann. Die neue Ersthelfer-App des Landkreises wurde eingeführt. Ist vor kurzem an den Start gegangen. Da hieß es zunächst mit Einsatzkräften aus den heimischen Blaulichtorganisationen. Wenn ich so in die Runde gucke, ihr seid alle mit dabei?
Ja.
Michael?
Und Kreuz sind natürlich mit dabei, so wie ich davon ausgehe, auch alle anderen Einsatzkräfte, die mitbeteiligt sind.
THW auch. Wie weit ist Erste Hilfe eigentlich ein Thema bei euch in der Ausbildung, so ganz allgemein?
Ja, ist auf jeden Fall auch Thema. Wir müssen also auch regelmäßig unsere Erste Hilfe auffrischen. Von daher ist das auf jeden Fall ein Thema, weil auch uns selbst kann natürlich was passieren. Das ist ja das Erste. Und wenn wir an Einsatzstellen kommen, kann es ja auch schnell dazu kommen, dass wir natürlich auch Erste Hilfe leisten müssen. Und jeder im privaten Sektor natürlich sowieso. Ne? Thema Autofahren und auch jetzt die Ersthelfer-App ist natürlich da ein sehr gutes Beispiel, dass man schnell Hilfe an Punkte bekommt.
Und Stefanie, bei der Polizei, wie sieht es da aus?
Ja, wir sind auch involviert dahingehend, dass wir intern fleißig Werbung gemacht haben und jetzt auch schon viele Kollegen und Kolleginnen haben, die sich bei der App registriert haben. Und ja, so wie Tobias gerade auch schon sagte, wir haben auch regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse. Es wird immer wieder aufgefrischt und demnach sind da auch viele Kollegen ja, motiviert, an dieser App teilzunehmen.
Und die Feuerwehr, Kai?
Ja, viele von den zurzeit aktuell zwischen 350 und 400 registrierten Ersthelfern kommen halt aus dem Bereich der Feuerwehren, die halt vor Ort sind, entsprechend medizinisch fit sind. Und da kommen wir auch wieder zu dem Vorteil dieser Doppelmitgliedschaften. Es kommen viele aus dem ehrenamtlichen, aber auch aus dem hauptamtlichen Rettungsdienst, die den tagsüber zu Hause sind und oft schneller am Patienten als jedes Fahrzeug.
Wer hat denn von euch schon Rückmeldungen so aus dem eigenen Kreis vielleicht bekommen, dass da auch wirklich schon Anforderungen waren?
Ja, also bei uns gab es schon durchaus die eine oder andere Einsatzkraft, die über dieses App dann auch als Weserberglandretter dann tätig wurde. Ja.
Und wie sind die Rückmeldungen so? Es läuft also auch problemlos, Technik, ja, alles gut. Funktioniert
läuft gut. Technik läuft gut. Also aus Rückmeldung von den Einsatzkräften ist auf jeden Fall läuft sehr gut, ja.
Habt ihr schon irgendwelche Zahlen mal gehört, wie viel da so passiert?
Also genaue Zahlen weiß ich nicht. Also in unseren Kreisen kommt ja immer wieder die Meldung, dass der eine oder andere schon mal alarmiert wurde. Aber es sind schon einige gewesen, die schon so einen Alarm bekommen haben und dann auch tätig wurden. Aber genaue Zahlen kann ich nicht sagen.
Also alle mit dabei bei der neuen Ersthelfer-App für Hameln-Pyrmont. Über die App können qualifizierte Ersthelfer alarmiert werden, die sich in der Nähe befinden, deshalb schneller am Einsatzort sein und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken können. Aktuell in dieser App, wir haben es gehört, Mitglieder aus den Blaulichtorganisationen registriert, das soll aber noch ausgeweitet werden. Und das werden wir natürlich damit auch weiter verfolgen, das Thema. Für heute war es das mit Blaulicht im Weserbergland. Danke für die Infos an Michael Bretzing vom DRK-Kreisverband, an Kreisbrandmeister Kai Leinemann, Tobias Tasler, THW-Ortsbeauftragter und Stefanie Ockenfeld, Pressesprecherin der Polizeiinspektion. Danke auch natürlich fürs Interesse und gerne bis zum nächsten Mal.